Liebe Gemeinde Jesu, guten Morgen, liebe Gäste, herzlich willkommen. So, Benno, kein Zeugnis, sondern eine traurige Tatsache, was den Leib Christi anbetrifft. Das kommt, ist heute dran. Als ich gestern im Gebet war, habe ich, ich forsche ja immer nach, was wirklich vom Herrn ist. Da lege ich einen großen Wert drauf, weil ich gerne Gottes Wille tun möchte, weil der das Wichtigste ist, nicht nur im Dienst, sondern auch privat. Denn wir haben immer Gottesdienst, rund um die Uhr. Ja, das müssen wir unbedingt merken. Und da habe ich einen ganz besonderen Vers, den ihr eigentlich alle kennt. Es kann mir niemand von euch sagen, den habe ich noch nie gelesen, den kenne ich nicht. Okay. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe den Eindruck, dass der Leib Christi weltweit, besonders in Deutschland und auch hier in Lübeck, die Sache nicht richtig verstanden hat. Ne? Vielleicht lesen die ja folgendermaßen: Kommt bloß nicht zu mir und seid überhaupt nicht beladen, nehmt schon gar nicht mein Joch auf mich, denn ich bin von Herzen grausam und fürchterlich. Ja, so werdet ihr überhaupt keine Ruhe für eure Seelen haben, denn mein Joch ist schwer und meine Last ist noch schwerer. Jetzt könnte man eigentlich darüber nachdenken und schmunzeln und sagen, na, das ist aber nicht ganz so richtig. Und tatsächlich ist es so, dass sich viele so verhalten. Ja, es gibt diese...
Mach weiter.
Es gibt tatsächlich Leute, die das nicht wahrnehmen, um einfach mal in Ruhe zum Herrn zu kommen, sich hinzusetzen, gemütlich zuhören, die Bibel lesen und einfach nur im Stress sind. So wie jetzt zum Beispiel. Komisch, ne? Ja. So, aber Gott wünscht sich einfach, dass sein Volk wirklich zur Ruhe kommt. Und wisst ihr was? Ich muss das auch immer noch lernen. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, für stressgeplagte Menschen zur Ruhe zu kommen. Das ist wirklich schwierig. Jetzt sage ich zu dem Leib Christi heute Morgen: Du hast nur drei Feinde. Das ist der Teufel. Und das ist das Fleisch und die Welt. Aber dann wurde mir plötzlich klar im Gespräch mit Gott, dass es doch noch einen anderen Feind gibt, der die Menschen auf vielerlei Weise zerstört. Wie der Teufel das macht, ist egal. Hauptsache, er kriegt euch klein, bis ihr auf alle Vieren kriegt. Ja? Und dieser Feind heißt Stress. Stress ist ein Thema, wo ich vielleicht eine lange Zeit predigen kann und Rolf vielleicht Bücher schreiben kann. So dieser Buchstabe, dieses Wort Stress ist ja nur eine ganz kleine Sache, aber richtet weltweit Schäden ein, bis hin zu psychisch-seelischen Krankheiten, bis hin zu schweren Depressionen, bis hin zu Herzinfarkten, bis hin zu schweren Krankheiten und Schlaganfällen. Das ist das Ergebnis von Stress. Alter spielt dabei keine Rolle. Du kannst zur Schule gehen, hast Stress, du kannst in die Lehre gehen, du kannst zur Arbeit gehen und du kannst im Alter zu Hause sein und hast trotzdem Stress. Da sind die Gedanken, die einen nicht in Ruhe lassen. Ich müsste mich noch um meine Familie kümmern, meine Schwiegertochter hat gerade angerufen, mein Schwiegersohn hat gerade angerufen, ich müsste da noch irgendwas regeln. Liebe Freunde des Evangeliums, liebe Geschwister, hört auf damit. Ich spreche euch alle persönlich an. Hört auf, legt es beiseite. Wenn du ein Problem hast und gehst zum Rechtsanwalt und erzählst ihm seine Sache und übergibst ihm das, dann gehst du davon aus, dass der Rechtsanwalt die Sache in der Hand nimmt und das für dich führt und macht und schreibt und tut. Richtig? Ist das so? Ja. Aber wenn du denn anfängst, alles selber zu machen, warum gehst du denn erst dahin? Ja. Tja, Ja, und das ist das Problem, was das Christentum heute auf vielerlei Weise hat. Stress, Eigenleistung und merken gar nicht, dass die Leute in einer Falle sind und gebunden sind und kommen dann nicht mehr alleine raus. Sie brauchen Befreiung. Und das Schönste, was es ist mit dem Herrn zusammen zu sein, das zu genießen, die Herrlichkeit Gottes zu erwarten, dass sie auch kommt und da ist. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ohne das kann ich gar nicht leben. Mein Leben ist wertlos ohne Gott, ist nichts wert. Ein verlorener Tag ohne Gott oder mal nicht in die Gemeinschaft zu kommen und seine Ruhe und seinen Frieden zu erleben, das ist fast so wie bei einer Beerdigung, für mich jedenfalls. Ich vermisse wirklich was. Und seht mal, liebe Geschwister, euer Herr, unser Gott, der wartet auf uns, dass wir kommen, uns die Zeit nehmen. Und dann gibt es ja die ganz Schlauen, die sagen, wieso soll ich das so lange warten auf eine Antwort? Das dauert mir zu viel lange. Ich hole mir einfach mal mein Smartphone raus und schreibe das auf. Ah, siehst du, da habe ich meine Antwort, also was soll ich mit Gott? Und das ist genau der verkehrte Weg. Ja, wir brauchen Geduld, wir brauchen Ruhe und Frieden, weil Gott uns das verheißen hat im Hebräerbrief, dass mein Volk zur Ruhe kommen soll. Und aus der Ruhe heraus sollen wir dann auch handeln, agieren und denken und machen und tun. Und ihr werdet sehen, wo ihr daran erkrankt seid am Stress, wird Heilung entstehen. Wenn du mit dem Heiland zusammen bist, wird Heilung entstehen. Und das ist das, was die Gemeinde heute wirklich braucht. In den unruhigen Zeiten sind sie selber unruhig. Aber wir sollen das nicht so tun. Wir gehen einen Weg der Barmherzigkeit, der Gnade, der Geduld und des Friedens unseres Gottes. Das ist unser aller Berufung. Und dann werden die Leute sagen, sag mal, was hast du, was ich nicht habe? Du bist ja so ruhig, mach dir das nichts aus mit dem Nachbarkrieg und mit den Kriegen und mit der Armut da und so. Du bist so gelassen. Was ist dein Geheimnis? Jesus Christus, Amen. Und da müssen wir hin. Der Weg wird für euch natürlich nicht leicht sein. Ich habe schon gesagt, Alter spielt keine Rolle. Ihr könnt es lernen. Wenn ihr 90 oder 100 seid, könnt ihr das noch lernen. Ich habe ihn fertig. Amen. So.
Danke, Rolf. 3 Sekunden habe ich gekriegt. Ja, ja, schon vorbei, ja, ganz genau. Ich habe ja von Reinhard 100 Bibeln gekriegt zum Verteilen. Meine Frau ist ja im Campus Hochschulstadtteil, da hat sie ja die Zweigstelle von Reinhard und verteilt kräftig. Und da hat sie eine Erfahrung gemacht, sie hat auch immer so einen Zettel noch dabei, da steht eine Kelle, Halt Polizei. Die Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an. Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen am Telefon. Misstrauisch sein, im Zweifel selbst. Und dann hält sie den Leuten diesen Zettel hin und die Bibel in der anderen Hand. Und wisst ihr, Geschwister, was passiert? Den Zettel wollen sie nicht, weil da steht halt Polizei, aber die Bibel. Ist das nicht schön? Am Mittwoch sage ich zu meiner Frau, Mensch, heute hat Wolfgang Johann Goethe 298. Geburtstag. Da guckt sie mich an mit ihren hübschen braunen Augen und sagt, haben wir schon wieder keine Einladung gekriegt?
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, weil die Sonne scheint. Vielleicht auch nicht deshalb. Aber es ist schön. Wir sehen, morgen fängt die Schule wieder an. Ich vermute, einige sind noch im Rückreisestau. Und die Gemeinde ist ja halb leer. Aber der Herr ist mitten unter uns. Und wir haben einen Gast unter uns. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe ja schon wieder viel gehört heute Morgen. Und das bringt mich ja dahin, dass ich schon wieder Fortsetzung machen kann. Ich fange mal mit dem an, was Wolfgang gesagt hat. Ich gucke mir ja ab und zu, wenn ich Zeit habe, im Fernsehen diese kleinen Filme Polizeiruf an. Und dann kommen ja die Gerichtsverhandlungen. Und dann sehe ich im Fernsehen in den Gerichtsverhandlungen ab und zu Angeklagte mit ihren Anwälten. Aber nachdem der Anwalt ein bisschen was gesagt hat, meldet sich der Angeklagte und sagt, der Anwalt taucht nichts, jetzt mache ich das, denke ich, mache jetzt mal das alleine da, hier. Ne? Was ist das Ende vom Lied? Er wird verurteilt. Das ist doch vollkommen klar, wie das ist. Ne? Es ist heute wirklich so, dass man sehen kann, versuch mal die Dinge selbst zu machen. Heute sind Landtagswahlen. Und wer sich das angeguckt hat in den letzten Tagen, was in den Parlamenten los war, die haben ein Durcheinander geschrien, die haben sich gegenseitig verleumdet und beschuldigt und jeder hat versucht, irgendwie noch was rauszukriegen. Bloß wer da staunend am Fernseher saß, der hat nichts mehr verstanden vor lauter Geschrei. Und das haben wir ja auch in den früheren, auch in der Bundestagswahl gehabt, ne? Ein Riesengeschrau, ein Riesendurcheinander, man hat sich gegenseitig denunziert. Und was ist das Ende vom Lied? Es ist eine Umfrage gekommen, 80% der Bevölkerung lehnen die gegenwärtige Regierung ab. So ist das, wenn der Mensch alles alleine macht und wenn Gott keine Rolle mehr spielt. Wenn wir uns draußen angucken in der Welt, was vor sich geht, die Leute wissen nicht mehr und keiner weiß das besser wie Reinhard mit seinen Leuten, die wissen nicht mehr, was in dieser Welt vor sich geht. Die haben Fragen, die kriegen keine Antworten, die sind zum Teil verzweifelt. Manche haben sich sogar das Leben genommen, aufgrund dessen, was die Regierung derzeit fabriziert. Und warum ist es eigentlich so, dass die Menschen so in so einem Chaos leben und nicht wissen, was vor sich geht? Weil sie Gottes Wort nicht kennen. So einfach ist das. Unser Grundgesetz ist mal wirklich gemacht worden von Leuten, von Menschen, die gottesfürchtig waren. Und die haben das gut gemacht. Spielt ja heute keine Rolle mehr. Heute spielt der Gott keine Rolle mehr, heute spielt der Glaube keine Rolle mehr. Man hört aus zwei Richtungen gleichzeitig, die Bibel von heute hat den Menschen nichts mehr zu sagen, schaffen wir sie also ab. Ja? Und der Mensch kriegt keine Antworten. Selbst manchmal in der Gemeinde nicht. Du kannst heute in eine Gemeinde kommen, in der 60% der Leute in der Gemeinde das Wort Gottes ablehnen und das Einzige, was sie damit erreicht haben, sie verjagen ihren Pastor. Das haben wir gerade wieder erlebt, da muss man nicht weit fahren. Herr Jesus, ich möchte dir danken für das Wort heute Morgen, das sich anschließt an diese Gedanken, die schon in der Einleitung aufgetaucht sind, von denen wir einiges gehört haben heute Morgen schon. Wir wissen, du bist mitten unter uns und du möchtest durch deinen Heiligen Geist uns auch heute Morgen durch das Wort leiten. Und darum sei du jetzt wirklich bei jedem Einzelnen, Herr. Öffne nicht nur unsere Ohren, öffne auch unsere Herzen. Lass uns hören und verstehen, was du uns durch dein Wort sagen möchtest. Und lass uns dein Wort auch in unseren Alltag einfließen. Amen. Das Thema heute Morgen lautet, ich sage es euch einfach mal. Das Thema lautet, kein Durchblick haben ist ziemlich schlimm. Habt ihr schon mal eine Nachtwanderung mitgemacht? Ich war schon an mehreren als Teilnehmer dabei und habe auch schon welche geleitet, aber an eine erinnere ich mich besonders. Ich war damals 20 Jahre alt und habe über Silvester eine mehrtägige Jugendfreizeit mit ungefähr 30 Jugendlichen geleitet. Am Silvesterabend haben wir dann die Nachtwanderung durchgeführt. Es war kalt, wir wanderten durch einen dunklen Wald und hatten uns verlaufen. Die Stimmung sank und meine Unruhe wuchs. Dann sahen wir weit weg Lichter. Zuerst konnten wir uns daran orientieren und als wir die Lichter erreicht hatten, war auch wieder alles gut und wir konnten wieder alles sehen. Wenn man nichts sieht, ist es schwer, sich zu orientieren, den Weg zu finden. Einige, vor allem Jugendliche oder Studenten, kennen das vielleicht auch aus ihren unaufgeräumten Zimmern. Im Dunkeln stolpert man über alles, findet nichts, aber man kann nicht aufräumen. Im Licht sehen wir die Hindernisse, können aufräumen und auch etwas finden. Wenn man nicht sieht oder sogar richtig blind ist, ist das alles sehr schwer. Ob wir sehen können oder nicht, gebrauchen wir auch im übrigen Sinn, im übertragenen Sinn. Da sitzt zum Beispiel ein Schüler vor seiner Arbeit und denkt, ich habe absolut keinen Durchblick. Und er meint damit, ich verstehe nichts. Da habe ich gerade was gehört von Laura, deiner Tochter, die in einer der Prüfungen war und sagte, ich komme damit eigentlich gar nicht zurecht. Das ist so schwierig. Aber am Montag hörte ich, schrieb mir Diana im Internet. Und was schreibt sie mir? Laura hat bestanden. Sie ist jetzt examinierte Krankenschwester. Ihr wisst, wie lange wir in der Gebetsstunde dafür gebetet haben. Auch wenn du mal was nicht weißt, Gott, der Herr, hilft.
Halleluja.
Ja. Ein anderer Schüler sagt mal, wir sind jetzt Bibelchecker und wollte sagen, wir haben jetzt den Durchblick in Bezug auf die Bibel. Das sind auch so Leute. Manchmal sagen wir, mir geht ein Licht auf. Man sieht es dann auch im Gesicht, wenn plötzlich eine 60-Watt-Birne angeht, das heißt, wenn jemand plötzlich den Durchblick hat, alles verstanden hat. Oder wir beleuchten ein Problem oder eine Situation von allen Seiten, um Durchblick zu bekommen. Wir haben ein Ziel vor Augen, sehen das Ziel und gehen darauf zu. Oder jemand ist blind vor Wut. Wenn ein Mensch keinen Durchblick hat, kann das ziemlich schlimm sein. Probleme kann man nicht bewältigen und lösen. Man macht dann alles Mögliche, auch Unsinnige, und das Leben hat dann keinen Sinn und Ziel. Menschen verlaufen sich und finden keinen Ausweg aus ihrer Situation, lassen sich von Erfolg, Ansehen, Geld und Karriere blenden oder sind enttäuscht vom Leben und wurschteln sich durch und lassen sich von Hass, Rache und Bitterkeit leiten. Ganze Gesellschaften sind so blind in den Untergang gerannt. Unsere biblische Geschichte heute handelt von einem Mann, der blind war. Jesus hatte ihn geheilt. Und nun konnte er wieder alles sehen und sich orientieren. Nach einiger Zeit trifft sich Jesus wieder mit ihm. Jesus will ihn nun auch an der Seele heilen, damit er Durchblick für sein Leben bekommt und im Licht Gottes leben kann. Ich lese aus Johannes im Kapitel 9, die Verse 35 bis 39. In dieser Geschichte handelt es um einen Blinden, der von Jesus geheilt wurde. Der Geheilte wurde dann vor die Pharisäer gebracht, und die fragten ihn, wer nun eigentlich gesündigt hatte. Aufgrund seiner Antworten schlossen ihn die Pharisäer aus der Synagoge aus. Also man kann auch Pharisäer sein oder Schriftgelehrter und trotzdem blind. Ich lese, als Jesus hörte, dass sie ihn, den Geheilten, aus der Synagogegemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragt ihn, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Wie ist das denn am Ende unserer Zeit? Was sagt uns denn der Psalm 90? Er sagt uns, es ist Gesetz, dem Menschen einmal zu sterben, hernach aber das Gericht. Und so ist das. Wenn wir diese Welt verlassen, kommt als nächstes das Gericht. Und da steht Jesus als unser Rechtsanwalt, als unser Verteidiger. Nun kannst du ja versuchen, alleine in die ewige Herrlichkeit zu kommen. Aber ich mag mir nicht auszumalen, was das Ergebnis sein wird. Jesus macht deutlich, wer blind ist, der meint, er kann alleine das Leben meistern. Wer sich selbst stark oder gut genug fühlt oder wer es für unter seiner Würde hält, zuzugeben, dass er Jesus braucht. die sind blind. Sehend ist der, der auf Jesus hört und sich sein Leben von ihm heil machen lässt. Der lernt, das Leben von ihm, das Leben aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen und die Probleme und Aufgaben von Gott her zu beleuchten. Der sich von ihm zeigen lässt, was in seinem Leben in Ordnung oder in Unordnung ist und sich von Jesus sagen lässt, worauf es im Leben wirklich kommt, ankommt. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr wandeln im Dunkeln sein, sondern das Licht des Lebens haben. Mit Jesus als unser Licht finden wir den richtigen Weg, bekommt unser Leben eine klare Richtung, wird sinnvoll und erfüllt. Jesus geht sogar noch weiter und sagt, an dieser Frage, ob ich meine, Jesus zu gebrauchen oder nicht, findet das Gericht über ein Leben statt, die Entscheidung darüber, ob ein Leben sinnvoll und gut wird oder nicht. Und deshalb fragt Jesus den ehemals Blinden, willst du zu dem gehören, der von Gott kommt? Er antwortet ja, denn er weiß, dass er da die richtigen Antworten bekommt. Und Jesus sagt ihm, ich bin es, ich bin der, der vor dir steht. Glaube mir und vertraue mir. Der Blinde hatte eine tolle Erfahrung mit Jesus gemacht, er war gesund geworden. Viele Menschen machen gute Erfahrungen mit Gott, zum Beispiel bei einer Gebetserhörung, bei Trost in Krisen oder durch die Hilfe bei einer anstehenden Entscheidung. Es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass wir gute Erfahrungen mit Jesus machen. Wir leben in einer Zeit, in der die meisten Menschen mehr der Politik und den gleichgestalteten Medien vertrauen als dem Wort Gottes. Peter Hane hat es richtig formuliert. Er sagt, die meisten Christen waren feige, weil sie zugelassen haben, dass Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen alleine und einsam sterben mussten, weil man den Angehörigen den Zugang verweigert hat. Er hat recht. Das ist ein Verbrechen, was da geschehen ist. Inzwischen sind die Zusammenhänge bekannt, aber die Verantwortlichen schweigen. Was ist das Problem? Wenn die Christen anfangen, das Wort Gottes zurückzustellen und der Welt zu glauben, ist das Ergebnis, wir machen schlechte Erfahrungen. Gott will, dass wir ihm und seinem Wort vertrauen. Er sagt, durch seinen Sohn Gottes in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Klar, wir alle wollen gute Erfahrungen mit Jesus machen. Wenn es aber schwierig wird, dann ist das Wichtigste, dass wir ihm und nicht der Welt vertrauen. Denn Jesus will mehr als gute Erfahrungen erzeugen, weil wir Menschen mehr brauchen. Er will, dass wir nicht nur ab und zu gute Erfahrungen mit ihm machen, sondern dass wir im Herzen ansehend werden und ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen. Heiland bedeutet doch, es ist jemand da, der Heil macht. So fragt Jesus auch uns, glaubst du an mich? Lässt du dein Leben von mir umgestalten? Lässt du dich führen? Lässt du dich von mir im Herzen sehend machen, dass ich dein Licht werde? Und lässt du dir von mir sagen, worauf es im Leben ankommt? Die Frage ist, wagen wir es, uns auf Jesus ganz einzulassen? Das ist ein Wagnis, denn wir wissen ja vorher nicht, was dabei rauskommt. Es ist wie auch sonst im Leben, wenn wir auf etwas Neues zugehen. Zum Beispiel nach einem Umzug alles neu entdecken und lernen müssen, wo man einkauft, wo die Ärzte sind, welche Menschen man treffen wird. Oder genauso ist es beim Beginn des Studiums oder bei einer beruflichen Veränderung. Ich kann mir vorher alles ansehen, aber danach muss ich aber losgehen und ich muss es wagen. Genauso ist es mit Jesus. Ich finde das so großartig mit dem Taufgespräch, dass sich Menschen angemeldet haben zum Taufen und, Benno sagt, jetzt machen wir erstmal ein Taufseminar und erst wenn du Bescheid weißt über die Taufe, dann entscheidest du dich, ob du dich taufen lässt. Das finde ich ein großartiger Gedanke, so muss es sein. Aber du machst ja nicht nur das richtig bei uns. Ja, die Frage ist, wagen wir es, uns auf ganz auf Jesus einzulassen? So ist es doch mit Jesus. Wagen wir es, ihn als als unseren wichtigsten Freund und Begleiter im Leben zu haben. Von ihm alles zu lernen, dass er unser Licht ist, unsere Orientierung, Sicherheit und Halt gibt und uns den Weg zu einem guten und sinnvollen Leben führt. Ich kann nur bezeugen, dass sich dieses Wagnis lohnt, und zwar jeden Tag neu. Es ist nicht egal, wovon wir uns beeinflussen lassen, woran wir unser Leben ausrichten oder ob wir mit dem Wort Gottes uns beschäftigen oder nicht. In Epheser 5, Vers 15 bis 20 heißt es: Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Jesus dem Herrn von ganzem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles und im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Abschnitt ist ja voller Ermahnungen. Hören wir nicht gerne, ne? Ermahnungen. Nee, wir machen lieber das eigene. In jedem Vers finden wir Aufforderungen. Solche Texte sind nicht so beliebt, denn ermahnt werden heißt, dass der Ermahnende irgendetwas nicht gut an mir findet, er kritisiert mich. Er will, dass ich mich ändere und das ist unbequem und erfordert Anstrengung. Kennt ihr das? Als Begründung sagt Paulus hier nur einen Satz. Er sagt, und schaut euch genau um, er sagt, wir leben in einer bösen Welt. Er hätte das nicht genauer sagen können wie heute. Damit meint er nicht, dass alles in dieser Welt böse und schlecht ist, sondern dass es so viel Schlechtes in der Welt gibt, dass es leicht möglich ist, dass es uns trifft und beeinflusst und uns am Ende noch vom richtigen Weg abbringt. Dieser Satz wurde vor 2000 Jahren aufgeschrieben. Eigentlich denken viele, früher war alles besser. Das hört man ja oft. Aber wenn man sich die Geschichte ansieht, dann weiß man, dass die Welt immer gleich geblieben ist und so wird sie auch bleiben. Das Böse ist immer eine Bedrohung für uns, für jeden. Und eben nicht nur damals, sondern auch heute. Man braucht sich nur die Nachrichten aus der Welt anzusehen und hört unter anderem Berichte von Kriegen, Bomben, Vergewaltigung, Hunger, Umweltzerstörung, Krankheiten, Seuchen, Ausbeutung und Profitgier. Aber nicht nur in der weiten Welt, sondern auch schon im engeren Lebenskreis gibt es Schlägereien, Vergewaltigung, Diebstahl, Betrug, Mord, verwahrloste Kinder ohne Frühstück und richtiges Essen oder betrunkene Jugendliche, die ihr Leben zerstören. Andere werden mit Leistungsdruck gequält, damit sie was Besonderes werden. Erwachsene, die gierig immer mehr wollen an Geld, Ansehen, Besitz und nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben oder ihre Bequemlichkeit suchen. Wie gut finden wir das denn? Böse ist da. Und wie schnell kann da jemand vom richtigen Weg abkommen? Wer weiß noch, worauf es wirklich ankommt? Wissen wir das? Wisst ihr das? Weiß ich das? Ich möchte uns eine kleine Anekdote erzählen. Die Geschichte von der verkauften Sonne. Kennt ihr die? Die Geschichte spielt in einer kleinen Stadt. Die Leute waren nett und hatten alles, was man brauchte. Häuser, Kleidung, Essen, Autos und so weiter. Sie hatten nur einen Fehler. Sie wollten immer mehr und mehr von allem, was so angeboten wurde an Reisen, Alkohol, Partys, Gärten, Spielsachen, Vergnügen und so weiter. Da sie nicht alles bezahlen konnten, beschlossen sie eines Tages, die Sonne zu verkaufen. Sie sagten sich, dann haben wir so viel Geld, dass wir uns alles kaufen können. Aber die Folge war, dass es Tag und Nacht dunkel war. Es wuchs nichts mehr, keine Blumen, Gräser, Bäume und das Leben starb. Die Leute wurden gereizt, sie stritten sich und wurden immer unzufriedener, weil es dunkel war. Sie sahen nicht mehr den richtigen Weg für sich und gegenseitig konnten sie sich nicht mehr richtig wahrnehmen und erkennen. Da erinnerten sich einige, früher, da hat uns die Sonne das Licht, das Leben hell gemacht. Wie schön wäre es, wenn wir wieder eine Sonne hätten. Doch was sollen sie mir jetzt machen? Keiner wollte ihnen die Sonne wieder verkaufen. Und selber bauen konnten sie auch keine Sonne. So blieben sie eine Zeit lang weiter in der Dunkelheit, bis eines Tages eine große Unruhe in der Stadt hieß. Es hieß, da ist ein Fremder in der Stadt, der will uns eine Sonne schenken. Als die Leute das hörten, bekamen viele Angst, dass sie dann alles wieder hergeben müssten, was sie sich gekauft hatten. Einige sagten, das ist doch Spinnerei, das gibt's doch nicht. Andere dagegen dachten, vielleicht stimmt das ja, und sie gingen hin und merkten, dass es wahr war. Sie ließen sich eine kleine Sonne schenken und es wurde wieder hell in ihrem Leben. Das ist unser Leben und die Sonne ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Worauf es ankommt in unserem Leben und im Leben unserer Kinder und Jugendlichen, unserer Senioren, wir müssen die Sonne für unser Leben wieder haben und in der Sonne leben. Die Sonne Gottes ist Jesus. Wir brauchen ihn, wir brauchen sein Licht, um in seinem Licht unser Leben zu ordnen und zu sortieren, zu fragen, was wichtig und was unwichtig ist. In welchem Licht wollten wir es denn sonst tun? Im Licht des Geldes? Der Anerkennung, des Mainstreams, was man tut und sagt, oder im eigenen Licht? Im Licht Jesu erfahren wir Geborgenheit und Wärme. Bei ihm sind wir sicher, werden geliebt und getragen. Nichts auf der Welt kann uns so sehr und so sicher kann es geben auf der Welt. Im Licht Jesu erkennen wir den Weg, sehen die Hindernisse, die Abgründe und Gefahren und können den richtigen Weg gehen. Im Licht Jesu können wir sein Licht ausstrahlen und etwas von dem weitergeben, was Jesus uns gibt. Deshalb ermahnt Paulus hier, achtet auf eure Lebensweise. Es ist nicht egal, wie wir leben, wie wir es gestalten, womit wir die Zeit füllen, womit wir unsere Seele füttern oder von welchen Dingen wir uns beeinflussen lassen. Lasst euch vom Geist Gottes anfüllen, ruft Paulus uns zu. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir immer von irgendeinem Geist beeinflusst werden. Vom Geist des Geldes, vom Geist des Erfolgs, vom Geist der Karriere, vom Geist der Sucht, vom Geist des Egoismus oder vom Geist anderer Menschen, sei es der Ehepartner, die Kinder oder jemand anders. Das Einzige und Beste, was uns prägen kann, ist der Geist Gottes. Ermutigt euch mit biblischen Inhalten, um auf dem richtigen Weg zu bleiben und seid Gott gegenüber dankbar für alles. Denn wenn wir für etwas danken, dann machen wir deutlich, dass das wichtig und kostbar für uns ist. Es gibt in der Bibel noch viel mehr solcher guter und hilfreicher Anweisungen Gottes. Es ist eben nicht egal, nicht alles egal, sondern Gott schenkt uns in Jesus seine Sonne. Weil wir in seinem Licht das Leben haben. Er hat gesagt, in seinem Licht finden wir das Licht. Gott legt uns mit Jesus doch keine Steine in den Weg für gutes Leben, sondern er gibt uns die Chance zu einem guten und erfüllten Leben. Es ist nicht egal, wovon wir uns beeinflussen lassen oder wovon unsere Kinder beeinflusst werden, woran wir unser Leben ausrichten oder unsere Kinder und Jugendlichen. Ob wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen oder nicht. Nutzt die Zeit, sagt Paulus. Die Zeit geht schnell vorüber, das Leben geht schnell vorüber. Du weißt auch nicht, wie dein Leben morgen aussieht. Nutze die Zeit, die du hast, um dich mit Gottes Wort zu beschäftigen, um die Beziehung zu ihm zu festigen und lebendig zu gestalten. Denn wenn du es in guten Zeiten nutzt, hast du in schlechten Zeiten ein Vorrat an Vertrauen, an Zuversicht und an Hoffnung. Dann weißt du dann auch, dass Jesus bei dir ist, er dich liebt und dich trägt bis in die Ewigkeit. Im Grunde wissen wir und die meisten Menschen, dass das, was Jesus uns zeigt und was die Bibel uns sagt, gut, wichtig und hilfreich ist. Deshalb sagt Paulus hier im Brief an die Epheser, lebt nicht als Unwissende. Tut nicht so, als wüsstet ihr nichts. sondern ihr wisst, worauf es ankommt, nämlich sich von Jesus beeinflussen zu lassen. Seid nicht uneinsichtig, sondern begreift, was Jesus von euch und von uns, natürlich auch von mir, erwartet. Lasst euch von Jesus überreden. Wir überreden keine Menschen. Wir machen Angebote. Aber lasst euch von Jesus beeinflussen. Seid nicht uneinsichtig, sondern begreift, was Jesus von uns allen erwartet. Lasst euch von Jesus überreden, überwinden. Lasst euch von ihm die Sonne Gottes schenken und lebt danach. Amen.
Amen.
Und denkt darüber nach, wie ihr jeder einzelne von euch zu Jesus gefunden hat. Das hat nämlich ganz entscheidend was mit der Predigt zu tun.
Sind wir zum Schluss gekommen? Ich glaube ja. Danke für die Botschaft. Ja.
Wir hätten noch ein bisschen Zeit. Wenn jemand zur Predigt ein Zeugnis hätte, wäre es doch nicht schlecht.
Möchte jemand noch ein Zeugnis geben? Nein, ne? Okay. Nee, möchte noch jemand? Du? Ja. Da kann ich mich ja noch hinsetzen. Oh Manni, natürlich, du zuerst. Ganz klar. Also,
du hast eine halbe Stunde.
Geschwister, ich gehe euch nicht auf die Nerven. Aber der Heilige Geist sagt zu mir, ich soll heute Morgen auch euch mal was erzählen. Ja, also, Gott sagt, du Menschenkind bist mir wertvoll. Du bist mir wertvoll. Rolf ist ihm so wertvoll, er ist... Ach so. Schuster Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Dann sagt er, Fußmatten. Fußmatten im Gefängnis. Dafür habe ich dir das Leben nicht gegeben. Was hast du für eine Lebensbilanz? So will ich nicht von meinem Schöpfer stehen. Wisst ihr, zweimal hat mir so ein Ding einer verpasst am Mäuslinger Berg vom Jugendhaus. Da ist so ein großes Leuchttransparent und da steht in großen Buchstaben, heute noch wirst du vor deinem Gott stehen. Jedes Mal, wenn ich von hier aus dem Gottesdienst nach Hause fahre, Mäuslinger Berg, leuchtet diese riesige Schrift auf, riesige Buchstaben. Ich fühle mich jedes Mal erwischt. Oh, was hast du für eine Lebensbilanz? So will ich mich nicht von meinem Schöpfer stehen. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Ist es so ernst? Denn so wirst du rausgeworfen in die Finsternis. Nicht eure Sünden waren zu groß, eure Lebendigkeit war zu klein. Gott führt kein Protokoll. Wir sind ja da, Jesus legt uns, unsere zerbrochene Beziehung zu Gott zu Füßen. Mein zerbrochenes Leben legt er unserem himmlischen Vater zu Füßen. Wisst ihr, wenn ich ein bisschen lauter rede, müsst ihr nicht böse sein. Ich habe in der Ernst-Merck-Halle Billy Graham, der wird genannt, das Maschinengewehr Gottes gehört. Den hättet ihr mal hören sollen, da flüstere ich gegen. Nicht? Da flüstere ich gegen. Also wenn einer meint, ich rede zu laut, ich habe Billy Graham gehört in der Ernst-Merck-Halle in Hamburg. So, Beziehung, ja, David Wilkerson in New York, 3 Predigten. Der hat die Stadt New York, über 12 Millionen Einwohner, von der Bande Niki die Messerstecher befreit. Und der Bürgermeister hat gesagt, als Geschenk kriegst du von mir, das ist so ein Theater wie in der Bäckergrube, da kannst du deine Gottesdienste machen. Morgens um 9 der Erste nur Platzkarten, über 2000. Um 11 der Zweite nur Platzkarten, über 2000. Nachmittags 14 Uhr der dritte Gottesdienst. Platz, man kommt gar nicht rein. Man muss eine Eintrittskarte haben, über 2000. So hat David Wilkerson gepredigt. Und er hat mir die Hand gegeben. Viele waschen sich ja die Hände nicht mehr, wenn ein berühmter Mann ihnen die Hand gegeben hat. Da hat David mich angeguckt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser große Mann, er ist durch einen Verkehrsunfall ist er umgekommen. Er ist mit frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Ja, ich mach kurz. Wir sind ja da. Jesus legt uns unsere zerbrochene Beziehung zu Gott zu Füßen. Das Leben, das Gott uns anvertraut. Ein unfassbares Geschenk von ihm. Ich könnte heulen. Jede Gabe ist Gottes Gabe. Schuster Vogt, Manfred Vnuk weiß, dass etwas aus seinem Leben werden soll. Ist das so ernst? Bring dein Leben in Ordnung.
Ja, danke Manfred. Wovon will ich erzählen? Von meinem Urlaub. Ich war ein paar Tage an der Nordsee. Auf einer Bibelfreizeit. Veranstalter war die Karmel-Mission. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Missionswerk. War sehr gut. Es haben Missionare vorgetragen und Referenten. Es wurde vom Islam gesprochen. Wir haben Ausflüge gemacht, war sehr schön. Und naja, ich war mit meiner Glaubensschwester Brigitte Akbeno, bin ich zusammen dorthin gefahren. Die kenne ich von der Mahnwache in der Mönckebergstraße und am Jungfernstieg. Ja, eine Evangelistin. Und ja, so Gleichgesinnte finden so wieder zusammen. Und ja, und ja, wie gesagt, ein paar Ausflüge haben wir gemacht. Ein Ausflug nach Westerland auf der Insel Sylt. Und ja, Bibeln waren, wie gesagt, im Gepäck. Und nun saßen wir am Bahnhof und warteten auf den Zug. Und naja, mir wurden die Füße so ein bisschen lahm. Und ich setzte mich da auf eine Bank. Und es saß eine Frau neben mir. Und naja, wir kamen ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass sie auf dem Weg sei zu ihren Kindern nach Hamburg. Und naja, es ging hin und her. Und ja, das Gespräch führte natürlich zu Jesus. Und ich gab ihr dann eine Taschenbibel und naja, wir erzählten weiter. Ich wollte mich auch so vergewissern, wo steht die Frau überhaupt geistlich. Aber sie war ganz offensichtlich vorbereitet von unserem Jesus und der hatte da schon was angefangen mit der Frau. Ja, und dann habe ich ihr das Übergabegebet vorgelesen und sie gefragt, können Sie da so mit ganzem Herzen Amen zu sagen? Ja, sagt sie, das kann ich. Ne? Und sie hat dann Ja gesagt zu Jesus und hat dann ihren Weg nach Hamburg fortgesetzt und hat wohl insgeheim nicht gedacht, dass diese Reise auf diese Art und Weise verlaufen wird. Jedenfalls, sie war voller Freude und ist dann weitergefahren nach Hamburg.